Caitlin. Von allen Räumen in Winterfells großem Turm waren Caitlins Schlafgemächer die wärmsten. Nur selten musste sie Feuer machen. Die Burg war über natürlichen heißen Quellen errichtet worden, und siedendes Wasser rauschte durch die Mauern und Kammern wie Blut durch den Körper eines Menschen, vertrieb die Kälte aus den steinernen Hallen, erfüllte die gläsernen Gärten mit feuchter Wärme und verhinderte, dass der Boden gefror. Offene Tümpel rauchten Tag und Nacht in einem ganzen Dutzend Höfe. Das war im Sommer kaum von Belang, im Winter war es eine Frage von Leben und Tod. Caitlins Bad war stets heiß und dampfte, und auch ihre Wände waren warm, wenn man die Hand darauf legte. Die Wärme erinnerte sie an River Run, an Tage im Sonnenschein mit Lysa und Edmure, doch Ned konnte die Hitze nie ertragen. »Die Starks seien für die Kälte geschaffen«, erklärte er ihr dann, woraufhin sie lachte und ihm erklärte, in diesem Fall hätten sie ihre Burg ganz sicher am falschen Ort gebaut. Danach wälzte sich Ned von ihr herunter und stieg aus dem Bett, wie er es schon tausende von Malen getan hatte. Er durchmaß den Raum, zog die schweren Gobelins zurück, stieß die hohen, schmalen Fenster eines nach dem anderen auf und ließ Nachtluft in die Kammer. Der Wind umwehte ihn, wie er dort stand, der Dunkelheit zugewandt, nackt und mit leeren Händen. Caitlin zog die Felle bis ans Kinn und betrachtete ihn. In gewisser Weise sah er kleiner und verwundbarer aus als der Junge, den sie in der Septe von River Run geheiratet hatte, vor 15 Jahren. Noch immer schmerzten ihre Lenden von der Heftigkeit seiner Liebe. Es war ein angenehmer Schmerz. Sie spürte Neds Samen in sich. Sie betete, dass er sie befruchten möge. 3 Jahre waren vergangen, seit sie Rickon geboren hatte. Sie war noch nicht zu alt. Sie konnte ihm noch einen Sohn schenken. »Ich werde ihm eine Absage erteilen«, sagte Ned, als er sich wieder zu ihr umdrehte. Sein Blick wirkte gehetzt, seine Stimme war vom Zweifel belegt. Caitlin setzte sich im Bett auf. »Das könnt ihr nicht tun, das dürft ihr nicht!« »Ich werde hier im Norden gebraucht, ich hege nicht den Wunsch, Robert als rechte Hand zu dienen.« »Er wird es nicht verstehen. Er ist jetzt König, und Könige sind nicht wie andere Menschen. Wenn ihr euch weigert, ihm zu dienen, wird er sich fragen, warum, und früher oder später wird er vermuten, dass ihr gegen ihn steht. Seht ihr nicht, in welche Gefahr wir dadurch gerieten?« Ned schüttelte den Kopf, weigerte sich, es zu glauben. »Mir oder einem der meinen würde Robert niemals schaden. Wir standen uns näher als Brüder, er liebt mich. Wenn ich ihm eine Absage erteile, wird er brüllen und fluchen und toben, und nächste Woche lachen wir gemeinsam darüber. Ich kenne den Mann.«
»Ihr kanntet den Mann«, sagte sie, »der König ist euch ein Fremder.«
Caitlin erinnerte sich an den toten Schattenwolf im Schnee, das zerbrochene Geweih in der Kehle. Sie musste ihn überzeugen.
»Stolz ist für einen König alles, Milord. Robert ist den ganzen Weg hierher zu euch gekommen, um euch diese große Ehre anzutragen, und ihr könnt sie ihm nicht so einfach vor die Füße werfen.«
»Ehre?« Ned lachte bitter.
»In seinen Augen ja«, sagte sie.
»Und in euren?«
»Und in meinen«, fuhr sie ihn zornig an. »Wieso sah er es nicht ein? Er bietet unserer Tochter seinen eigenen Sohn zur Heirat an. Wie würdet ihr es anders nennen? Vielleicht wird Sansa eines Tages Königin. Ihre Söhne könnten von der Mauer bis zu den Bergen von Dorne herrschen. Was ist so schlecht daran?«
»Bei allen Göttern, Caitlin, Sansa ist erst 11«, sagte Ned, »und Joffrey ist...« Sie beendete den Satz für ihn.
»Kronprinz und Erbe des Eisernen Throns, und ich war erst 12, als mein Vater mich eurem Bruder Brandon versprach.«
Das rief einen bitteren Zug um Neds Mundwinkel. »Brandon, ja. Brandon wüsste, was zu tun ist, das wusste er immer. Alles war für Brandon gedacht. Du, Winterfell, alles.
Er war dazu geboren, die rechte Hand des Königs zu sein und Königinnen zu zeugen. Ich habe nie darum gebeten, dass mir dieser Kelch gereicht würde.«
»Vielleicht nicht«, sagte Caitlin. »Aber Brandon ist tot. Der Kelch wurde weitergereicht, und ihr müsst daraus trinken, ob es euch nun gefällt oder nicht.«
Ned wandte sich von ihr ab, sah wieder in die Nacht hinaus. Er stand da und starrte in die Dunkelheit, betrachtete wohl den Mond und die Sterne oder vielleicht auch die Wachen auf der Mauer. Es besänftigte Caitlin, als sie seinen Schmerz sah. Eddard Stark hatte sie an Brandons Stelle geheiratet, wie es Sitte war, doch der Schatten seines Bruders stand noch immer zwischen ihnen, wie auch der andere, der Schatten dieser Frau, die er nicht preisgeben wollte, der Frau, die ihm seinen unehelichen Sohn geboren hatte. Schon wollte sie zu ihm gehen, da klopfte es an der Tür, laut und unerwartet. Stirnrunzelnd wandte sich Ned ab.
»Was gibt es?«
Desmonds Stimme drang durch die Tür.
»Mylord, Meister Luwin ist draußen und bittet dringend um eine Audienz.«
»Ihr habt ihm erklärt, dass ich Weisung gegeben habe, nicht gestört zu werden?«
»Ja, Mylord, er besteht darauf.«
»Also gut dann, schickt ihn herein.« Ned trat an den Kleiderschrank und warf sich ein schweres Gewand über. Caitlin spürte, wie kalt es plötzlich geworden war. Sie setzte sich im Bett auf und zog die Felle bis ans Kinn.
»Vielleicht sollten wir die Fenster schließen«, schlug sie vor.
Ned nickte abwesend. Maester Luwin wurde hereingeführt. Der Maester war ein kleiner, grauer Mann. Seine Augen waren grau und schnell und sahen viel. Sein Haar war grau, auch wenn ihn die Jahre nur wenige gelassen hatten. Seine Robe war aus grauer Wolle mit weißem Fell besetzt, den Farben der Starks. In den großen, hängenden Ärmeln waren Taschen verborgen. Ständig stopfte Luwin manches in diese Ärmel und zauberte anderes aus ihnen hervor, Bücher, Botschaften, seltsame Artefakte, Spielzeug für Kinder. Bei allem, was er in seinen Ärmeln verbarg, überraschte es Caitlin, dass Maester Luwin seine Arme überhaupt heben konnte. Der Maester wartete, bis sich die Tür geschlossen hatte, bevor er sprach.
»Mylord«, sagte er zu Ned, »verzeiht mir, dass ich eure Nachtruhe störe. Man hat mir eine Nachricht hinterlassen.«
Ned schien verdutzt. »Hinterlassen? Wer?«
»War ein Reiter da?«
»Man hat mir nichts gesagt.«
»Es war kein Reiter, Mylord, nur ein geschnitzter Holzkasten, den jemand auf dem Tisch meines Observatoriums abgestellt hat, während ich schlief. Meine Diener haben niemanden gesehen, doch muss ja von jemandem aus dem Gefolge des Königs gebracht worden sein. Wir hatten sonst keinen Besuch aus dem Süden.«
»Ein Holzkasten, sagt ihr?«
sagte Caitlin.
»Darin war eine feine neue Linse für das Observatorium, allem Anschein nach aus Myrrh. Die Linsenschleifer von Myrrh sind ohnegleichen.«
Ned legte die Stirn in Falten. Er hatte nur wenig Geduld mit solcher Art Dingen, wie Caitlin wusste.
»Eine Linse«, sagte er, »was hat das mit mir zu tun?«
»Dieselbe Frage habe ich mir auch gestellt«, antwortete Meister Luwin. »Ganz offensichtlich war mehr an dieser Sache, als es den Anschein hatte.«
Unter dem schweren Gewicht ihrer Felle erschauerte Caitlin.
»Eine Linse ist ein Instrument, das uns helfen soll, zu sehen.«
»Das ist sie allerdings.«
Er fingerte an seiner Ordenskette herum, die schwer und eng um seinen Hals hing, gleich unter seiner Robe, jedes Glied aus anderem Metall geschmiedet. Caitlin spürte, wie sich wieder diese Angst in ihr breit machte.
»Was mag es sein, von dem man möchte, dass wir es deutlicher erkennen?«
»Genau das habe ich mich auch gefragt.«
Meister Luwin zog ein fest zusammengerolltes Stück Papier aus seinem Ärmel.
»Ich fand die eigentliche Botschaft in einem doppelten Boden, als ich den Kasten zerlegte, doch ist dieser Brief nicht für meine Augen bestimmt.«
Ned streckte eine Hand aus. »Dann gebt ihn mir.« Luwin rührte sich nicht.
»Verzeiht, Mylord, die Nachricht gilt auch nicht euch. Sie ist für die Augen der Lady Caitlin bestimmt, und nur für sie. Darf ich mich nähern?«
Caitlin nickte, wagte nicht zu sprechen. Der Maester legte das Papier auf den Tisch neben dem Bett.
Es war mit einem kleinen Klecks von blauem Wachs versiegelt. Luwin verneigte sich und wollte gehen.
»Bleibt!«
befahl ihm Ned. Seine Stimme klang drohend. Er sah Caitlin an.
»Was ist, Milady? Ihr zittert.«
»Ich sorge mich«, gab sie zu. Sie griff nach dem Brief und hielt ihn mit bebenden Händen. Unbemerkt rutschten die Felle von ihrem nackten Leib. Im blauen Wachs waren Mond und Falke zu erkennen, das Siegel des Hauses Arryn.
»Er ist von Lysa.«
Caitlin sah ihren Gatten an.
»Er wird uns keine Freude bringen«, sagte sie.
»Trauer liegt in diesem Brief, Ned, ich kann es spüren.« Ned runzelte die Stirn und seine Miene verfinsterte sich.
»Öffnet ihn!«
Caitlin brach das Siegel. Ihre Augen zuckten über die Worte. Anfangs ergaben sie keinen Sinn. Dann erinnerte sie sich.
»Lysa ist kein Risiko eingegangen, als wir beide Mädchen waren. Hatten wir eine Geheimsprache, sie und ich.«
»Könnt ihr sie lesen?«
»Ja«,
gab Caitlin zu.
»Dann sagt es uns.«
»Vielleicht sollte ich mich zurückziehen?«
sagte Meister Luwin.
»Nein«, sagte Caitlin, »wir werden euren Ratschlag brauchen.«
Sie warf die Felle zurück und stieg aus dem Bett. Die Nacht war kalt wie ein Grab auf ihrer Haut, als sie barfuß durch das Zimmer lief. Meister Luwin bedeckte seine Augen. Selbst Ned sah sie erschrocken an. »Was tut ihr?« fragte er.
»Ich will ein Feuer machen«, erklärte Caitlin.
Sie suchte ihren Morgenmantel und zog ihn über, dann kniete sie vor dem kalten Kamin.
»Meister Luwin«, sagte Ned.
»Meister Luwin hat alle meine Kinder zur Welt gebracht«, sagte Caitlin. »Es ist nicht der rechte Augenblick für falsche Scham.«
Sie schob das Papier zwischen die Zweige und legte schwere Scheite darauf. Ned durchmaß den Raum, nahm sie beim Arm und zog sie auf die Beine. So hielt er sie, sein Gesicht nur Zentimeter von dem ihren entfernt.
»Milady«, sagt es mir, »was besagt diese Nachricht?«
Caitlin versteifte sich in seinem Griff. »Eine Warnung«, erklärte sie sanft, »wenn wir klug genug sind, sie herauszuhören.« Seine Augen suchten in ihrem Gesicht.
»Weiter.«
»Lysa sagt, John Arryn wurde ermordet.«
Seine Finger schlossen sich um ihren Arm.
»Von wem?«
»Den Lannisters«, erklärte sie. »Der Königin.«
Ned ließ ihren Arm los. Dunkelrote Abdrücke waren auf ihrer Haut zu sehen.
»Bei allen Göttern«, flüsterte er.
Seine Stimme war heiser.
»Eure Schwester ist krank vor Trauer, sie weiß nicht, was sie sagt.«
»Sie weiß es«, sagte Caitlin. »Lysa ist leidenschaftlich, ja. Aber diese Nachricht war sorgsam geplant, klug verborgen. Sie wusste, dass es den Tod bedeutet, wenn der Brief in falsche Hände geriete. Um so viel zu riskieren, muss sie mehr als nur einen Verdacht gehabt haben.«
Caitlin sah ihren Mann an.
»Jetzt haben wir tatsächlich keine Wahl mehr. Ihr müsst Roberts rechte Hand werden. Ihr müsst mit ihm in den Süden ziehen und die Wahrheit in Erfahrung bringen.«
Augenblicklich sah sie, dass Ned zu einem gänzlich anderen Entschluss gekommen war.
»Die einzigen Wahrheiten, die ich kenne, sind hier. Der Süden ist ein Nest von Nattern, das ich besser meiden sollte.«
Luwin zog an seiner Kette, wo sie an der weichen Haut des Halses gescheuert hatte.
»Die rechte Hand des Königs besitzt große Macht, Milord. Macht, die Wahrheit über Lord Arryns Tod herauszufinden, seine Mörder vor Gericht zu bringen. Macht, Lady Arryn und ihren Sohn zu schützen, falls das Schlimmste wirklich wahr sein sollte.«
Hilflos sah sich Ned im Schlafgemach um. Caitlins Herz strebte ihm zu, doch wusste sie, noch durfte sie ihn in diesem Augenblick nicht in die Arme schließen. Erst musste der Sieg errungen sein, um ihre Kinder willen.
»Ihr sagt, ihr liebt Robert wie einen Bruder.
Würdet ihr zulassen, dass euer Bruder von Lannisters umzingelt bleibt?
Sollen die anderen euch beide holen, murmelte Ned finster.
Er wandte sich von ihnen ab und trat ans Fenster. Sie sagte nichts, und auch der Maester nicht. Sie warteten schweigend, während Eddard Stark Abschied von seinem Heim nahm, das er so sehr liebte. Als er sich schließlich vom Fenster abwandte, war seine Stimme müde und voller Melancholie, und etwas Feuchtes glitzerte in seinen Augenwinkeln.
»Mein Vater zog einmal gen Süden, um dem Ruf eines Königs zu folgen. Er kam nie mehr zurück.«
»Es war eine andere Zeit«, erwiderte Meister Luwin, »ein anderer König.«
»Ja«,
sagte Ned wie betäubt. Er setzte sich auf einen Stuhl vor dem Kamin.
»Caitlin, ihr bleibt auf Winterfell.«
Wie ein eisiger Lufthauch trafen sie seine Worte ins Herz. »Nein«, sagte sie plötzlich erschrocken, »sollte das ihre Strafe sein, nie wieder sein Gesicht zu sehen, nie wieder seine Arme um sich zu spüren?«
»Ja«, sagte Ned mit einer Stimme, die keine Widerworte duldete. »Ihr müsst an meiner Stelle im Norden regieren, während ich mich um Roberts Angelegenheiten kümmere. Stets muss ein Stark auf Winterfell sein, Rob ist 14. Bald wird er erwachsen sein, er muss lernen zu regieren, und ich werde nicht für ihn da sein. Lasst ihn an euren Entscheidungen teilhaben. Er muss bereit sein, wenn seine Zeit gekommen ist.«
»Mögen uns die Götter gnädig sein, dass es noch viele Jahre dauert«, murmelte Meister Luwin.
»Meister Luwin, ich vertraue euch wie meinem eigenen Fleisch und Blut. Steht meiner Frau in allen großen und kleinen Dingen zur Seite, lehrt meinen Sohn alles, was er wissen muss. Der Winter naht.« Meister Luwin nickte feierlich. Dann machte sich Stille breit, bis Caitlin den Mut fand, die Frage zu stellen, deren Antwort sie am meisten fürchtete.
»Was wird mit den anderen Kindern?« Ned stand auf und schloss sie in die Arme. Dann brachte er sein Gesicht ganz nah an ihres.
»Rickon ist noch sehr klein«, sagte er sanft. »Er sollte hier bei euch und Rob bleiben. Die anderen werde ich mit mir nehmen.«
»Das könnte ich nicht ertragen«, sagte Caitlin bebend.
»Ihr müsst«, gab er zurück. »Sansa muss Joffrey heiraten, das ist jetzt klar, denn wir dürfen ihnen keinen Anlass bieten, unsere Ergebenheit zu bezweifeln, und es ist schon lange überfällig, dass Arya die Sitten und Gebräuche der Höfe im Süden lernt. In wenigen Jahren wird auch sie im heiratsfähigen Alter sein.«
»Sansa würde im Süden erblühen«, so dachte Caitlin bei sich, »und bei den Göttern, Arya hat eine Verfeinerung ihrer Umgangsformen bitter nötig.« Widerstrebend löste sie sich im Herzen schon von ihnen.
»Doch nicht Bran.
Niemals Bran.«
»Ja«, sagte sie,
»aber bitte, Ned, bei aller Liebe, die ihr für mich empfinden mögt, lasst Bran hier bei mir auf Winterfell bleiben, er ist erst 7.«
»Ich war 8, als mich mein Vater auf die Eyrie schickte«, sagte Ned. »Sir Roderick berichtet mir, es gäbe böses Blut zwischen Rob und Prinz Joffrey. Das ist nicht gut. Bran kann diese Kluft überbrücken. Er ist ein süßer Junge, lacht gern, jedermann liebt ihn. Lasst ihn mit den jungen Prinzen aufwachsen, lasst ihn deren Freund werden, wie Robert der meine wurde. Unser Haus wird dadurch sicherer.«
Er hatte recht, das wusste Caitlin. Es machte den Schmerz nicht leichter zu ertragen. Sie würde also alle 4 verlieren, Ned, beide Mädchen und ihren süßen, liebevollen Bran. Nur Rob und der kleine Rickon würden ihr bleiben. Schon jetzt fühlte sie sich einsam. Winterfell war so groß.
»Nur haltet ihn von Mauern fern«,
sagte sie tapfer. »Ihr wisst, wie Jan Bran klettert.«
Ned küsste ihr die Tränen von den Augen, bevor sie fallen konnten.
»Ich danke euch, Milady«, flüsterte er. »Es ist schwer. Ich weiß.«
»Und was wird mit Jon Snow, Milord?« fragte Meister Luwin.
Bei der bloßen Nennung seines Namens verspannte sich Caitlin. Ned spürte den Zorn in ihr und löste sich von ihr. Viele Männer zeugten Bastarde. In diesem Bewusstsein war Caitlin aufgewachsen. Es konnte sie nicht überraschen, dass sie im ersten Jahr ihrer Ehe erfuhr, dass Ned ein Kind von irgendeinem Mädchen hatte, dem er auf einem Feldzug begegnet war. Schließlich hatte er die Bedürfnisse eines Mannes, und sie waren in jenem Jahr getrennt gewesen, als Ned gen Süden in den Krieg zog, während sie in der Sicherheit der Burg ihres Vaters in River Run blieb. Ihre Gedanken waren mehr bei Rob, dem Säugling an ihrer Brust, als bei dem Gatten, den sie kaum kannte. Sollte er doch allen Trost zwischen den Schlachten suchen, den er brauchte, und falls sein Same Früchte trug, erwartete sie, dass er sich um die Bedürfnisse des Kindes kümmerte. Er tat weit mehr als das. Die Starks waren nicht wie andere Menschen. Ned brachte seinen Bastard mit nach Hause und nannte ihn Sohn, damit der ganze Norden es wusste. Als die Kriege schließlich ein Ende hatten und Caitlin nach Winterfell ritt, hatten sich John und seine Amme bereits dort eingerichtet. Das schmerzte sehr. Ned wollte über die Mutter nicht sprechen, kein einziges Wort. Doch eine Burg barg keine Geheimnisse, und Caitlin hörte die Geschichten der Zofen, die diese von den Soldaten ihres Mannes wussten. Sie flüsterten von Ser Arthur Dayne, dem Schwert des Morgens, dem gefürchtetsten der sieben Ritter aus Aerys Königsgarde, und dass der junge Lord ihn im Kampf Mann gegen Mann erschlagen hatte. Und sie erzählten, wie Ned danach Ser Arthurs Schwert der schönen jungen Schwester gebracht hatte, die ihn in einer Burg mit Namen Starfall an der Küste des Sommermeers erwartet hatte. Die Lady Ashara Dayne, groß und blond, mit betörend veilchenblauen Augen. 14 Tage hatte sie gebraucht, um ihren Mut zu sammeln, doch schließlich hatte Caitlin ihren Mann eines Abends im Bett rundheraus danach gefragt. Es war das einzige Mal in all den Jahren gewesen, dass Ned ihr jemals Furcht eingeflößt hatte.
»Fragt mich nie nach John«, sagte er kalt wie Eis. »Er ist von meinem Blut, und mehr müsst ihr nicht wissen. Und jetzt werde ich erfahren, woher ihr diesen Namen habt, Milady.«
Sie hatte gelobt, ihm zu gehorchen.
Sie erzählte es ihm, und von diesem Tag an hatte das Flüstern ein Ende, und Ashara Danes Name wurde in Winterfell nie mehr erwähnt. Wer auch immer Johns Mutter sein mochte, Ned musste sie sehr geliebt haben, denn nichts von allem, was Caitlin sagte, konnte ihn dazu bringen, den Jungen fortzuschicken. Es war das Einzige, was sie ihm nie verzieh. Sie liebte ihren Mann inzwischen von ganzem Herzen, doch nie hatte sie in sich Liebe für John empfunden. Um Neds Willen hätte sie über ein ganzes Dutzend Bastarde hinwegsehen können, solange sie diese nicht vor Augen haben musste. John war immer da, und je größer er wurde, desto ähnlicher sah er Ned, mehr noch als die Söhne, die sie ihm gebar. Das hatte es in gewisser Weise noch verschlimmert. »John muss gehen«, sagte sie jetzt.
»Er und Rob stehen sich nahe«, sagte Ned. »Ich hatte gehofft.«
»Er kann nicht bleiben«, beharrte Caitlin und schnitt ihm das Wort ab. »Er ist euer Sohn, nicht meiner. Ich will ihn hier nicht haben.«
Es war hart, das wusste sie, aber nichtsdestotrotz die Wahrheit. Ned würde dem Jungen keinen Gefallen tun, wenn er ihn hier auf Winterfell zurückließ. Mit gequältem Blick sah Ned sie an.
»Ihr wisst, dass ich ihn nicht mit in den Süden nehmen kann. Es wird dort bei Hofe kein Platz für ihn sein. Ein Junge mit dem Namen eines Bastards. Ihr wisst, wie man über ihn reden wird. Man wird ihn meiden.
Caitlin schützte ihr Herz gegen das stille Flehen in den Augen ihres Mannes.
»Man sagt, euer Freund Robert habe selbst ein gutes Dutzend Bastarde gezeugt.«
»Und keiner von ihnen wurde je bei Hofe gesehen«, fuhr Nancy an. »Dafür hat diese Lannister gesorgt. Wie könnt ihr so verdammt grausam sein, Caitlin? Er ist noch ein Junge hier.«
Zorn hatte ihn ergriffen. Er hätte mehr gesagt und Schlimmeres, doch Maester Luwin ging dazwischen.
»Eine weitere Möglichkeit bietet sich«, sagte er mit leiser Stimme. »Euer Bruder Benjen kam vor einigen Tagen wegen John zu mir. Es scheint, als strebe der Junge an, das Schwarze anzulegen.«
Ned schien zu erschrecken. »Er hat darum gebeten, in die Nachtwache aufgenommen zu werden?«
Caitlin sagte nichts, ließ es Ned allein durchdenken. Ihre Meinung wäre jetzt nicht willkommen, doch wie gern hätte sie in diesem Augenblick dem Maester einen Kuss gegeben. Es war die perfekte Lösung. Benjen Stark gehörte der Bruderschaft an, John wäre ihm wie ein Sohn, das Kind, das er nie haben würde, und bei Zeiten würde auch der Junge den Eid ablegen. Er würde keine Söhne zeugen, die eines Tages Caitlins eigenen Enkeln Winterfell streitig machen konnten.
Maester Luwin sagte, »Es ist eine große Ehre, Dienst auf der Mauer zu leisten, Mylord.«
»Und selbst ein Bastard kann es in der Nachtwache zu etwas bringen«, überlegte Ned. Dennoch klang seine Stimme sorgenvoll. »John ist so jung. Wenn er als erwachsener Mann darum gebeten hätte, wäre das eine Sache, aber ein Junge von 14.«
»Ein hartes Opfer«, gab Maester Luwin ihm recht. »Doch es sind harte Zeiten, Mylord. Sein Weg ist nicht grausamer als eurer oder der eurer Lady.«
Caitlin dachte an ihre drei Kinder, die sie verlieren würde. Das Schweigen fiel ihr nicht leicht. Ned wandte sich von ihnen ab, blickte aus dem Fenster, das lange Gesicht still und nachdenklich. Schließlich seufzte er und drehte sich wieder um.
»Also gut«, sagte er zu Maester Luwin. »Ich vermute, es wird das Beste sein. Ich werde mit Ben sprechen.«
»Wann wollen wir es John sagen?« fragte der Maester.
»Wenn es sein muss. Erst müssen die Vorbereitungen getroffen werden. Es wird 2 Wochen dauern, bis wir zur Abreise bereit sind. Ich möchte John lieber seine letzten paar Tage genießen lassen. Der Sommer geht noch schnell genug zu Ende. Und seine Kindheit auch. Wenn es an der Zeit ist, will ich es ihm selbst sagen.«